Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich zu dieser Sendung mit dem Georges Englin über den 13. Oktober 1917 und das Sonnenwunder. Ja, grüezi Herr Englin.
Grüezi Frau Bühler.
Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute über das Sonnenwunder erzählen. Möchten Sie gerade noch eine Einführung gestalten?
Das mache ich sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, hierher zu kommen, ins Studio von Radio Maria. Insbesondere deshalb, weil ich nämlich speziell Freude habe, dass mein Enkel, der Thomas Frey, heute 14 wird oder worden ist. Also am 13. Oktober 1917 ist ja Fatima Sonnenwunder gewesen und für mich ist der Thomas auch ein kleines Wunder. Jetzt wollen wir aber sofort zu unserem Vortrag gehen.
Genau, und am Anschluss an den Vortrag, der dauert ungefähr bis um 10 vor 3, werden Sie noch die Möglichkeit haben, anzuläuten und vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, heute, am 13. Oktober, denken wir zurück an ein Ereignis, das in der Menschheitsgeschichte einzigartig ist. Das sogenannte Sonnenwunder, wo in Fatima heute vor genau 97 Jahren stattgefunden hat. Meistens wird, wenn von den Erscheinungen von Fatima die Rede ist, von den Prophezeiungen von der Mutter Gottes geredet. Und die sind in der Tat ja auch das Wesentliche, denn sie sagen voraus, was später tatsächlich eingetroffen ist. Zum Beispiel die russische Revolution mit der Ausbreitung vom Kommunismus oder der Zweite Weltkrieg. Nur jeweils am Rand wird erwähnt, was in sich schon ein grosses Wunder ist, weil sie dieser Art noch nie vorgekommen ist. Eben, Sonnenwunder. Das Wunder hat Mutter Gottes 3 Monate vorher, genau sein 92 Tage gewesen, den Kind vorausgesagt. Die Kinder haben in diesen 5 Monaten vom 13. Mai bis zum 13. Oktober 1917 viel durchgemacht, weil man ihnen nicht geglaubt hat. An erster Stelle sind das die Eltern, dann aber auch besonders die Kirche gewesen. Alles hat man versucht, diesen Kind zu unterstellen, sie hätten alles nur erfunden. Und bekanntlich hat die Erscheinung vom 13. August nicht können stattfinden, weil die Kinder vom Gemeindevorsteher von Orem verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden sind. Wie schlimmste Verbrecher. Am 19. August hat Mutter Gottes den Kind gesagt, dass das versprochene Wunder wegen diesem Vorfall geringer werde ausfallen. In der Erscheinung vom 13. Juli 1917 hat also Mutter Gottes den Kind für den 13. Oktober ein grosses Wunder versprochen, damit die Leute an die Echtheit der Erscheinungen glauben. Schauen wir zurück auf den Tag, seitdem Fatima in der Welt definitiv bekannt worden ist. Vorab noch eine sehr interessante Begebenheit. Vom 13. Mai bis zum 13. Oktober sind es genau 153 Tage. Die Zahl 153 finden wir einerseits in der Bibel, nämlich dort, wo Jesus den Jüngern gesagt hat, sie sollen ihre Netze noch einmal auswerfen und sie dann nachher 153 grosse Fische gefangen haben. Und andererseits, weil die Zahl etwas mit dem Rosenkranzgebet zu tun hat. Betet man nämlich den ganzen Psalter, so hat man, bezogen auf die damalige Zeit und bis vor kurzem, genau 153 Ave Maria betet. Bis vor kurzem, weil ja der Papst Johannes Paul II. Im Jahr 2002 noch den Lichtreich Rosenkranz dazugefügt hat, sodass es jetzt eben 203 Ave Maria gibt. Der Zusammenhang vom Rosenkranz ist naheliegend. In allen Erscheinungen hat Mutter Gottes das Kind und damit uns alle aufgefordert, betet täglich der Rosenkranz. Und bei der letzten Erscheinung vom 13. Oktober 1917 hat sie sich als Königin vom Rosenkranz vorgestellt. Jetzt wollen wir aber den Tag im Detail anschauen. Im sehr lesenswerten Buch «Fatima von Anfang an», erschienen 1988 vom Priester J.D. Marchi, IMC, das steht für Turiner Missionare, kann man all die Details noch lesen. Ich zitiere daraus. 13. Oktober. Pilgerströme aus allen Teilen Portugals ergießen sich nach Fatima. Es liegen vielfältige Beschreibungen dieser einzigartigen Pilgerfahrt vor. Leider können wir sie nicht alle in vollem Wortlaut wiedergeben. Wir müssen uns mit wenigen Passagen begnügen. Folgendes entnehmen wir einem Artikel aus der Zeitung Udia vom 19. Oktober 1917, also nach dem 13. Oktober, der, wie wir wissen, aus der Feder von Frau Maddalena Patricio stammt. Die Weiler, Dörfer und Städte der Umgebung schienen entvölkert. Tagelang vorher konnte man Gruppen auf dem Weg nach Fatima sehen. Die Fischer von Vieira verließen ihre Netze und Holzhäuser am Meer und marschierten durch die Pinienwälder in Richtung Fatima. Handwerker von Marinha, Bauern von Montreal, Menschen aus der Serra und von entfernteren Gegenden strömten herbei. Überall da, wo sich die Nachricht von den Erscheinungen verbreitet hatte, verließen die Menschen ihre Häuser und Felder und kamen nach Fatima. Sie kamen zu Pferde, in Wagen, zu Fuß, mit jeglichem Transportmittel. Die Straßen durch die Wälder und Berge hallten in jenen Tagen vom Verkehrslärm und den Stimmen der Pilger. Der Herbst färbte das Laub der Weinstöcke nach der Ernte rot. Ein kalter Nordwestwind kündigte den kommenden Winter an. Es regnete, regnete ohne Unterlass. Die Baumwollröcke der Frauen tropften und hingen wie Blei um ihre Knöchel. Wasser rann von neuen Mützen und Hüten, die zu Ehren dieses Tages gekauft worden waren. Stiefel und bloße Füße stapften durch den Schlamm. Und oben auf dem Berg glaubte man, einen riesigen, dunklen Fleck zu sehen. Tausende und Abertausende von Gottes Geschöpfen, die alle auf ein Wunder warteten, auf Segen und Linderung ihrer Nöte. Auf der Straße, so schreibt ein Reporter der Zeitung Seculo, nämlich Avelina de Almeida, auf der Straße kann man die ersten Gruppen auf dem Weg zu dem heiligen Ort sehen, der etwa 20 Kilometer entfernt ist. Männer und Frauen, größtenteils barfuß, letztere tragen ihre Schuhe in Taschen auf dem Kopf, während die Männer an dicken Stöcken marschieren und sich vorsichtshalber mit Regenschirmen versehen haben. Offensichtlich nehmen sie keine Notiz von ihrer Umgebung, weder von der Landschaft noch von anderen Pilgern. Sie murmeln in Andacht versunken den Rosenkranz. Eine Frau betet den ersten Teil des Ave Maria und die anderen Frauen antworten im Chor. Sie bewegen sich gleichmäßig und schnell, um den Ort der Erscheinungen noch vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen. Sie werden dort unter den Sternen schlafen, um die besten Plätze in der Nähe des kleinen Baumes zu ergattern. Bei Tagesanbruch marschieren neue Gruppen durch die Stadt, nämlich Villa Nova gemeint. Gesänge verschiedenster Art durchbrechen die gewohnte Ruhe. Bei Sonnenaufgang sieht das Wetter bedrohlich aus. Schwarze Wolken ballen sich genau über Fatima zusammen, aber das stört die Menschen nicht, die von allen Seiten herbeiströmen, jedes verfügbare Fahrzeug benutzend. Luxuriöse Autos gleiten schnell dahin und drücken die Ochsenkarren zur Seite. Geschlossene Kutschen und Karren mit improvisierten Sitzen, zum Bersten voll, füllen die Straßen. Hier und dort sieht man mit grün geschmückte Karren und obgleich eine Atmosphäre diskreter Festlichkeit herrscht, sind die Leute nüchtern und ruhig. Gegen 10 Uhr ist der Himmel vollkommen hinter dunklen Wolken verschwunden und es beginnt heftig zu regnen. Der starke Wind peitscht den Menschen den Regen ins Gesicht. Er weicht den Boden auf und die Pilger, dem Unwetter schutzlos preisgegeben, werden bis auf die Haut durchnässt. Aber niemand klagt und niemand tritt den Rückweg an. Und wenn auch einige unter Bäumen und Mauervorsprüngen Schutz gesucht haben, setzt doch die Mehrzahl ungeachtet des Regens ihren Weg fort. Die Straße nach Leiria führt ein großes Stück an dem Ort vorbei, an dem die heilige Jungfrau angeblich erscheinen soll. Sie ist gesäumt mit parkenden Fahrzeugen, welche die Pilger hierher gebracht haben. Die Masse der Menschen jedoch versammelt sich um die Steineiche, laut Aussage der Kinder die Stelle der Erscheinung. Der Baum ist der Mittelpunkt eines großen Kreises von Zuschauern, die sich hier versammelt haben, um die Ereignisse zu verfolgen. Von der Straße aus gesehen ist der Anblick malerisch. Bauern unter riesigen Schirmen begleiten das Ausladen des Futters mit Hymnen und Beten des Rosenkranzes. Andere stapfen durch den Schlamm um die berühmte Steineiche mit dem mit Laternen geschmückten Holzbogen aus der Nähe zu sehen. Wie viele Pilger kamen an jenem denkwürdigen 13. Oktober nach Fatima? Der weltbekannte Universitätsprofessor von Coimbra, Almeida Garrett, schätzt die Zahl auf 100.000. Die Menge bestand nicht nur aus Gläubigen. Wie auch bei anderen Gelegenheiten waren viele Neugierige und Ungläubige gekommen, um sich über den Glauben und die Einfalt der Menschen lustig zu machen. Bequem zurückgelegt in ihren komfortablen Wagen verfolgten sie mit hochmütigem Ergötzen die Szene. Maria da Capela berichtet, schon am 12. Oktober waren unglaublich viele Menschen hier versammelt. Der Lärm drang bis in unser Dorf. Sie mussten im Freien schlafen, da es keine Unterkunft gab. Schon vor Sonnenaufgang beteten und sangen sie. Ich kam sehr früh in die Cova da Iria und so gelang es mir sogar, in die Nähe des Baumes zu kommen. Er war aber nur noch ein Strunk. Am Abend vorher hatte ich ihn mit Blumen und Bändern geschmückt. Ich war sehr traurig, denn es sollte das letzte Mal sein, dass unsere liebe Frau erschien. Ich wollte so gerne das Wunder erleben. In der Nähe des Erscheinungsortes betete ein Priester sein Brevier. Er hatte die ganze Nacht hier verbracht. Um die Mittagszeit kamen die Kinder. Der Priester fragte sie, wann unsere liebe Frau erscheinen werde. Um 12 Uhr, sagte Lucia. Der Priester schaute auf seine Uhr und sagte, sieh her, es ist schon 12 Uhr. Unsere liebe Frau lügt nicht. Nach einigen Minuten kam er wieder. Es ist 12 Uhr vorbei. Siehst du, es ist alles Täuschung. Macht, dass ihr hier wegkommt, ihr alle. Lucia aber verweigerte sich zu gehen und der Priester begann, die Kinder handgreiflich zurückzudrängen. Lucia, den Tränen nahe, sagte zu ihm, wer gehen will, möge gehen, ich bleibe, wo ich bin. Unsere liebe Frau sagte, sie werde kommen, sie kam noch jedes Mal und sie wird auch jetzt wieder kommen. Im gleichen Augenblick richtete sie den Blick nach Osten und rief Jacinta zu, Jacinta, knie nieder, unsere liebe Frau kommt, ich sah den Blitzstrahl. Der Priester sagte kein Wort mehr, ich sah ihn nie wieder. Werfen wir noch einmal einen Blick zurück. Im Hause der Familie Santos in Aljustrel herrschte große Aufregung. Erstmalig machte sich Maria Rosa Sorgen um ihre Tochter. Glaubte sie doch, dies sei der letzte Tag ihres Lebens. Tränen überströmt blickte sie Lucia zärtlich an, die versuchte, sie zu trösten und ihre Tränen zu trocknen. Habe keine Angst, liebe Mutter, es wird uns nichts passieren. Ich bin ganz sicher, unsere liebe Frau wird das tun, was sie versprochen hat. Sie machte sich bereit, zum Hause ihrer Verwandten zu gehen. In einer Anwandlung mütterlicher Sorge entschloss sich Maria Rosa, ihre Mutter, mit zu dem Ort der Erscheinung zu gehen. Wenn mein Kind sterben wird, werde ich mit ihm sterben. So machten sich Mutter, Vater und Tochter auf den Weg zum Haus der Martos. und nur unter größten Schwierigkeiten konnten sie sich Zugang verschaffen. T. Marto, der Vater von Jacinta und Francisco, erzählte: Die Menschen füllten das Haus, sodass man sich nicht bewegen konnte. Draußen ging ein wolkenbruchartiger Regen nieder, man konnte kaum etwas sehen und der Boden war ein einziger Schlamm. Meine arme Frau war ganz außer sich, denn die Leute stiegen auf Kisten, Kasten und Betten und beschmutzten alles. Ich beruhigte sie. Jetzt ist das Haus so voll, dass niemand mehr herein kann. Als es an der Zeit war zu gehen und ich mit den Kindern gerade aufbrechen wollte, kam ein Nachbar und flüsterte mir zu: Gehe besser nicht, Timato. Es kann sein, dass du angegriffen wirst. Den Kindern werden sie nichts tun, da sie noch klein sind, aber bei dir ist es anders. Ich gehe aber, weil ich Vertrauen habe, antwortete ich ihm. Ich habe nicht die geringste Angst und ich bin zuversichtlich, dass alles gut gehen wird. Bei meiner armen Frau Olympia sah die Sache ganz anders aus. Sie war furchtbar aufgeregt. Obgleich sie Vertrauen zu unserer lieben Frau hatte, war sie doch nicht überzeugt, dass alles gut gehen werde. Denn die Priester und so viele andere Leute waren nicht meiner Meinung. Die Kinder waren ganz ruhig. Weder Francisco noch Jacinta zeigten die leiseste Angst. »Sollten Sie uns etwas tun?«, sagte Jacinta zu mir, »so werden wir in den Himmel kommen. Aber die armen Leute, die uns töten, werden in die Hölle kommen.« Eine Dame aus Bombalino brachte Kleider für die Mädchen und zog sie persönlich an. Lucias Kleid war blau und Jacintas weiß. Die Dame setzte ihnen weiße Kränze ins Haar, sodass sie aussahen wie kleine Engel bei den Prozessionen. Wir verließen das Haus. Es goss in Strömen. Die Straße war voller Schlamm, was die Frauen nicht hinderte, vor den Kindern niederzuknien. »Lasst sie in Ruhe, liebe Leute«, rief ich, denn sie schienen zu glauben, die Kinder besäßen die Kraft der Heiligen. Nach einer Menge Schwierigkeiten und Aufenthalten erreichten wir endlich die Cova d'Iria. Die Menge war so dicht gedrängt, dass es unmöglich schien, durchzukommen. Ein Chauffeur hob meine Jacinta auf und bahnte sich einen Weg auf zu dem Laternenbogen, in dem er rief: »Macht Platz für die Kinder, die unsere liebe Frau sahen.« Ich lief hinterdrein und Jacinta, die Angst bekam, als sie mich unter der Menschenmenge sah, rief aus: »Stoßen Sie meinen Vater nicht, tun Sie ihm nichts.« Der Chauffeur setzte Jacinta zu guter Letzt bei dem Baum nieder, aber auch dort war das Gedränge so groß, dass sie zu weinen begann. Dann bahnten sich Lucia und Francisco ihren Weg durch die Massen. Meine Frau Olympia war irgendwo, ich weiß nicht, wo, aber Maria Rosa, die Mutter von Lucia, befand sich in der Nähe. Mit einem Male bemerkte ich einen Mann, der mit einem Stock auf mich einschlug, und ich fürchtete schon, jetzt gäbe es Unannehmlichkeiten. Aber die Leute bildeten vor und hinter mir Ketten, und als der Augenblick kam, war alles wieder ruhig. Der Augenblick, wie wir uns wohl denken können, war die Mittagsstunde. Wenige Sekunden später rief Lucia aus: seid ruhig, unsere liebe Frau kommt. Und in der Tat, die Mutter Gottes kam ein letztes Mal zu dem kleinen Baum, der jetzt von den liebenden Händen Maria Caresas mit Blumen und Bänden geschmückt war. Die Gesichter der Seher veränderten sich durch das Übernatürliche. Ihre Züge wurden feiner, ihre Gesichtsfarbe vertiefte sich und ihr Ausdruck wurde ernst. Lucia nahm sofort Kontakt mit der Erscheinung auf. Sie hörte nicht die warnende Stimme ihrer Mutter: Sei vorsichtig, Lucia, mache keinen Fehler. Wie eingehüllt in eine Wolke von Weihrauch war die kleine Gruppe, als die spontane Frage kam: Was wünschen Sie von mir? Ich möchte dir sagen, dass hier eine Kapelle zu meiner Ehre gebaut werden soll. Ich bin unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Man soll weiterhin täglich den Rosenkranz beten. Der Krieg geht zu Ende und die Soldaten werden in Kürze nach Hause zurückkehren. Ich wollte sie um vieles bitten, ob sie einige Kranke heilen und einige Sünder bekehren möchte und vieles mehr. Einige ja, andere nicht. Sie müssen sich bessern und um Vergebung ihrer Sünden bitten. Und noch trauriger sagte sie, man soll Gott, unseren Herrn, nicht mehr beleidigen, der schon so sehr beleidigt worden ist. Unsere liebe Frau vom Rosenkranz nahm zum letzten Mal Abschied von ihren kleinen Freunden. Sie öffnete die Hände und ließ sie im Sonnenschein erstrahlen. Während sie sich erhob, strahlte ihr eigenes Licht in der Sonne wieder. Lucia, die Augen auf die strahlende Erscheinung gerichtet, rief zur Menge, »Dort geht sie, dort geht sie, schaut zur Sonne!« Was ereignete sich an dem wunderbaren Himmel über Fatima in jenen unglaublichen Augenblicken? Die Antwort lautet, ein Wunder, ein überwältigendes Wunder, wie niemand gewagt hätte, es sich vorzustellen. Die Kinder sahen eine Reihe fantastischer Erscheinungen. Zuerst den heiligen Josef mit dem Jesuskind und unsere liebe Frau, die heilige Familie. Der heilige Josef in weißem Gewand, von den Wolken halb verdeckt, hielt das Kind ganz in Rot gekleidet auf dem Arm. Unsere liebe Frau zur Rechten der Sonne trug einen blauen Mantel, der ihren Kopf bedeckte und lose herunterfiel. Der heilige Josef machte dreimal das Zeichen des Kreuzes über die kniende Menge. Dann erschienen Jesus Christus ganz in Rot gekleidet und seine Mutter als Mutter der Schmerzen, jedoch ohne das Schwert, das ihr Herz durchdrang. Auch der Erlöser segnete das Volk. Als diese Vision verschwand, wurde sie gefolgt von einer anderen, die jedoch nur Lucia sah. Es war unsere liebe Frau vom Berg Karmel. Aus ihrer Hand fiel etwas. Was hatte das Volk in der Zwischenzeit gesehen? Wir wollen Timarto, den Vater von Lucia und Francisco, der Vater von Jacinta und Francisco, als Ersten sprechen lassen. Wir konnten, ohne geblendet zu werden, in die Sonne schauen. Sie schien auf- und abzuflackern. Sie schoss Strahlen in verschiedene Richtungen und tauchte alles in verschiedene Farben. Die Bäume, die Menschen, die Luft und die Erde, was das Erstaunlichste war, die Sonne tat den Augen nicht weh. Stille ruhte über der ganzen Szene. Alle schauten in die Höhe. Mit einem Male schien die Sonne stillzustehen, dann begann sie zu tanzen, dass es schien, als löse sie sich vom Himmel und stürze auf uns. Es war ein schrecklicher Augenblick. Maria da Capela sah ziemlich genau das Gleiche. Die Sonne tauchte alles in verschiedene Farben, gelb, blau, weiß. Sie schien zu zittern und zu beben. Sie wurde zu einem Feuerrad, das drohte, auf die Menge zu stürzen. Die Menschen schrien, wir werden alle getötet werden. Andere riefen unsere liebe Frau um Hilfe an und erweckten Akte der Reue. Eine Frau begann, laut ihre Sünden zu bekennen. Endlich hielt die Sonne in ihren Bewegungen inne. Wir alle atmeten erleichtert auf, wir lebten noch. Das Wunder, das die Kinder angekündigt hatten, war geschehen. Ja, das Wunder war geschehen. Und es war nicht nur von den Einfältigen und Demütigen gesehen worden, sondern von einer riesigen Menschenmenge, etwa 70.000, von Gläubigen und Ungläubigen. Viele von ihnen gaben Zeugnis von diesem außerordentlichen Ereignis. Da es unmöglich ist, die verschiedenen Berichte des Geschehens zu bringen, wählen wir zwei Passagen aus den wichtigsten Zeitungen von Lissabon aus, und zwar aus Dia und Seculo. Im Dia vom 17. Oktober 1917 ist zu lesen, um 1 Uhr nachmittags, 12 Uhr Sonnenzeit, hörte der Regen auf. Der Himmel, perlgrau, tauchte die dürre Landschaft in ein eigenartiges Licht. Die Sonne schien von einem Schleier überzogen, so dass man sie mit dem bloßen Auge ansehen konnte. Der Perlmutterton verwandelte sich in einen Schild aus Silber, der auseinanderbrach, als die Wolken sich teilten und die silbrige Sonne, eingehüllt in das gleiche, graue, verschwommene Licht, sich im Kreis der auseinandergetrifteten Wolken zu drehen begann. Ein Aufschrei ertönte aus aller Munde. Das Volk fiel auf dem schlammigen Boden auf die Knie. Das Licht verwandelte sich in ein schönes Blau, so wie es durch die bemalten Fenster einer Kathedrale dringt, und hüllte die Menschen ein, die mit ausgestreckten Händen auf den Knien lagen. Langsam verblasste das Blau, das Licht schien nun durch gelbes Glas zu leuchten. Gelbe Flecken fielen auf weiße Taschentücher und die schwarzen Röcke der Frauen. Die Menschen weinten und beteten entblößten Hauptes während des Wunders, auf das sie gewartet hatten. Sekunden schienen wie Stunden, so intensiv war das Erlebnis. In der Zeitung Seculo schilderte Avelino dem Almeida seine Eindrücke. Vor den erstaunten Augen der Menge, die barhäuptig den Blick zum Himmel gewandt, einen biblischen Anblick bot, begann die Sonne zu zittern und führte plötzlich unglaubliche, außerhalb jeglichen kosmischen Gesetzes liegende Bewegungen aus. Die Sonne tanzte, das war der typische Ausdruck, wie er von den Leuten gebraucht wurde. Auf den Stufen des Omnibusses von Torres Novas stand ein alter Mann. Das Gesicht zur Sonne gewandt, betete er das Credo. Später sah ich ihn, wie er die Runde machte und jene, die noch ihre Hüte auf dem Kopf trugen, inständig bat, sie doch vor einer solchen Demonstration der Gegenwart Gottes abzunehmen. Ähnliche Szenen wurden berichtet. Eine Frau schrie laut: Wie schrecklich, da gibt es wahrhaftig Männer, die vor solch einem unglaublichen Wunder nicht einmal den Hut abnehmen. Dann begannen die Menschen sich gegenseitig zu fragen, was sie gesehen hatten. Die große Mehrheit bestätigte, dass sie die Sonne zittern und tanzen sah, während andere glaubten, das Antlitz der seligen Jungfrau gesehen zu haben. Wieder andere schworen, dass sich die Sonne um sich selbst gedreht habe wie ein gigantisches Feuerrad und dass sie sich der Erde genähert habe, als wollten ihre Strahlen sich verbrennen. Einige hatten festgestellt, dass sich die Farben laufend änderten. Wir zitieren nachfolgend den wichtigsten Teil eines Briefes, den der bekannte Professor von Coimbra, Dr. Almeida Garrett, an Dr. Formigao schrieb. Letzterer hatte ihn gebeten, ihm zu berichten, was er an jenem denkwürdigen 13. Oktober sah. In gelassener, kühler Ruhe harrte ich am Erscheinungsort der Dinge, die da kommen sollten. Meine Neugierde ließ schon langsam nach, da bereits lange Zeit verstrichen war, ohne dass etwas geschah, was meine Aufmerksamkeit hätte erregen können. Plötzlich hörte ich Schreie aus Tausenden von Kehlen und sah, wie sich die Menge von dem Punkt, dem bis jetzt ihre Aufmerksamkeit gegolten hatte, abwandte und in entgegengesetzter Richtung zum Himmel schaute. Es dürfte 1 Uhr Ortszeit, 12 Uhr Sonnenzeit gewesen sein. Wenige Augenblicke vorher hatte die Sonne die dichte Wolkendecke, hinter der sie sich bisher verborgen hatte, durchbrochen und schien klar und intensiv. Ich folgte mit meinem Blick allen jenen Augenpaaren und sah die Sonne als Scheibe, klar umrissen, strahlend, leuchtend, ohne dem Auge weh zu tun. Ich stimme mit dem Vergleich, den ich in Fatima hörte, wonach die Sonne wie eine matte Scheibe aus Silber aussah, nicht überein. Die Farbe war klarer, intensiver, leuchtender, sie hatte etwas vom Glanz einer Perle. Sie glich auch durchaus nicht dem Mond in einer klaren Nacht. Man spürte, dass sie ein lebender Körper war. Sie war weder sphärisch wie der Mond, noch hatte sie die gleiche Farbe, den gleichen Ton oder die gleiche Schattierung. Sie sah aus wie ein glänzendes Rad aus Perlmutter. Man kann auch nicht sagen, dass man die Sonne durch Nebel sah, denn es gab keinen Nebel zu dieser Zeit. Bezeichnungen wie opak, diffus oder verschleiert treffen auch nicht zu. Sie spendete Fatima Licht und Hitze und erschien in klaren Konturen mit deutlich sichtbarem Rand. Der Himmel war übersät von hellen Zirruswölken, die hier und da die Himmelsbläue freigaben, und manchmal stand die Sonne ganz auf blauem Hintergrund. Die Wolken zogen von West nach Ost, aber sie verdunkelten das Licht der Sonne nicht. Man gewann den Eindruck, als wanderten sie hinter der Sonne vorbei, obgleich sie sich manchmal rosa getönt oder durchsichtig blau zeigten, als sie an der Sonne vorbeizogen. Es ist bemerkenswert, dass man seine Augen auf diesen Glutofen und sein Licht richten konnte, ohne Schmerz zu empfinden. Mit Ausnahme von zwei Unterbrechungen, als die Sonne leuchtende Hitzestrahlen aussandte, die uns zwangen, den Blick abzuwenden. Das Phänomen dauerte circa 10 Minuten. Die Sonnenscheibe blieb aber nicht ruhig am Himmel stehen. Sie sandte nicht das Licht eines Himmelskörpers aus, sondern drehte sich in irrem Wirbel um sich selbst. Plötzlich ertönten Angstschreie aus der Menge. Die Sonne schien sich, wild drehend, vom Firmament zu lösen und auf die Erde zu stürzen, so als wollte sie uns mit ihrer gigantischen Glut vernichten. Das Gefühl während dieser Augenblicke war entsetzlich. Während des Sonnenphänomens, das ich jetzt in allen Einzelheiten beschrieben habe, wechselten die Farben in der Atmosphäre. Während ich zur Sonne schaute, stellte ich fest, dass sich rings um mich alles verdunkelt hatte. Ich richtete meine Augen zuerst auf die nächstgelegenen Objekte und dann weiter bis zum Horizont. Alle Gegenstände rings um mich hatten die Farbe von Amethysten angenommen. Eine Eiche neben mir warf einen Schatten dieser Farbe auf die Erde. Ich fürchtete, meine Netzhaut habe Schaden genommen, allerdings eine unwahrscheinliche Erklärung, denn in diesem Falle sähe man ja nicht alles purpurn gefärbt. Ich schloss die Augen und bedeckte sie mit den Händen, um den Lichteinfall zu unterbrechen. Nun stellte ich mich mit dem Rücken zur Sonne und öffnete die Augen. Die Landschaft hatte jedoch die purpurne Farbe wie zuvor. Eine Sonnenfinsternis war das aber auch nicht. Während ich noch zur Sonne schaute, stellte ich fest, dass die Atmosphäre wieder klar geworden war. Kurz darauf hörte ich einen Bauern in meiner Nähe erstaunt ausrufen: »Seht, diese Frau ist ganz gelb!« Und wirklich, alles rings um mich, nah und fern, sah aus wie alter, gelber Damast. Die Leute sahen aus, als hätten sie die Gelbsucht, und ich erinnere mich noch, dass es mich etwas amüsierte, sie so wenig attraktiv zu sehen. Meine Hand hatte die gleiche Farbe. Dieses von mir hier beschriebene Phänomen habe ich in gesunder, geistiger Verfassung und ohne emotionale Störungen erlebt. Ich überlasse es anderen, dies alles zu erklären. Wir haben dieses Zeugnis ausführlicher gebracht, denn wir glauben, es gibt am besten die Eindrücke all derer wieder, mit denen wir über das Sonnenwunder gesprochen haben. Nachfolgend geben wir noch einige Berichte über das eindeutig wunderbare Geschehen. Dr. Domingos Pinto Coelho schreibt in der Zeitung Ordem: Die Sonne in einem Moment von roter Flamme umlot, im anderen von gelb und tiefem Purpur umgeben, schien sich mit unglaublicher Geschwindigkeit zu drehen, sich zeitweise vom Himmel zu lösen und sich unter heftiger Hitzeeinwirkung der Erde zu nähern. Am Abend jenes 13. Oktobers gab Pfarrer Manuel Pereira de Solva seinem Kollegen, dem Domvikar Pereira de Almeida, folgende Beschreibung. Die Sonne schien ganz klare Umrisse zu haben. Sie stürzte herunter bis zur Höhe der Wolken und begann sich schwindelerregend wie ein Feuerball um sich selbst zu drehen. Mit einigen Unterbrechungen dauerte dies etwa 8 Minuten. Die Atmosphäre verdunkelte sich, die Menschen hatten alle eine gelbe Farbe angenommen. Sie warfen sich auf die Knie nieder, selbst in den Schlamm. Aus einem Wagen in der Nähe von Dr. Formigau wandte sich eine gut gekleidete Dame mittleren Alters an einen jungen Mann, der den Eindruck eines Universitätsstudenten machte, und fragte ihn: »Mein Junge, Zweifelst du noch an der Existenz Gottes? Seine Augen schwammen in Tränen, als er antwortete, nein, nunmehr ist es unmöglich. Folgende Passage entnehmen wir einem Brief von Dona Maria do Carmo da Cruz Menendez. Plötzlich hörte der Regen auf, die Sonne brach durch, sie schien auf die riesige Menge Volkes zu stürzen, sie drehte sich wie ein Feuerrad in allen Farben des Regenbogens. Wir selbst, unsere Kleider und sogar die Erde waren in diese Farben getaucht. Man hörte Schreie und viele Menschen weinten. Tief beeindruckt sagte ich zu mir selbst, mein Gott, wie groß ist seine Macht. Zu der Zeit, als ich dieses Buch am Ort der Erscheinungen schrieb, hatten wir die Möglichkeit, Herrn Alfredo da Silva Santos, der bei dem Sonnenwunder zugegen war, zu bitten, uns seine Eindrücke von diesem Ereignis zu schildern. Er erzählte uns Folgendes. Am Vortag des Geschehens war ich gerade im Café Martinho in Lissabon, als mein Cousin Novas eintrat und zu mir sagte, morgen strömt alles nach Fatima. Dort scheint sich etwas Außergewöhnliches zu ereignen. Wir sind alle äußerst interessiert zu erfahren, um was es dort geht. Ich werde dich begleiten, sagte ich zu ihm. Wir verabredeten uns und starteten am frühen Morgen des 13. Oktober in 3 Autos. Der Nebel war so dicht, dass der erste Wagen den Weg verfehlte, sodass wir einige Zeit herumirrten und erst um 12 Uhr Sonnenzeit in der Cova da Iria eintrafen, die voller Menschen war. Religiöse Gefühle lagen mir persönlich fern. Obgleich die Entfernung zwischen mir und den Kindern ziemlich groß war, konnte ich Lucia und Jacinta sehen. Als Lucia ausrief, schaut zur Sonne, wiederholte die riesige Menge den Ausruf. An jenem Tag hatte es unaufhörlich geregnet, aber kurz vor dem Wunder hörte der Regen auf. Es fehlen mir die Worte zu beschreiben, was dann geschah. Die Sonne begann sich zu bewegen, plötzlich schien sie sich vom Himmel zu lösen und wie ein flammendes Rad auf uns niederzusausen. Meine Frau, wir hatten erst kürzlich geheiratet, wurde ohnmächtig. Ich war so benommen, dass ich ihr gar nicht zu Hilfe eilen konnte, sodass mein Schwager sich ihrer annahm und sie stützte. Ich fiel auf meine Knie nieder, alles vergessend. Was ich sagte, als ich mich erhob, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich brach in Schluchzen aus, wie andere Menschen auch. Ein alter Mann mit weißem Bart begann laut, die Atheisten zu beschimpfen und forderte sie auf, nun zu sagen, ob sich etwas Übernatürliches ereignet hatte oder nicht. Könnte es ein Fall von Kollektivsuggestion gewesen sein, fragten wir Dr. Santos. Ich glaube, das einzig Kollektive an jenem Tag war der Regen, der uns bis auf die Haut durchnässte, sagte er lächelnd. Es ist interessant, dass das Phänomen nicht nur in der Cova da Iria beobachtet wurde, sondern auch von Menschen, die kilometerweit entfernt waren. Diese Tatsache macht jegliche Hypothese einer Halluzination zunichte, wie auch der Bischof von Leiria in seinem Hirtenbrief über Fatima bemerkte. Der Dichter Alfonso López Vieira beobachtete das Wunder in einer Entfernung von etwa 40 Kilometer von seinem Haus aus. An jenem 13. Oktober 1917 war ich wie verzaubert von einem bemerkenswerten Schauspiel am Himmel, das ich von meiner Veranda aus verfolgte. Nie zuvor hatte ich Ähnliches erlebt. Die Voraussagen der Kinder waren mir in diesem Augenblick nicht gegenwärtig. Folgende hochinteressante Beschreibung hinterließ der verstorbene Pfarrer Ignacio Lorenzo. Diese Beschreibung wird uns bestätigt von verschiedenen Angehörigen seiner Pfarrei Alburitel und insbesondere von der Lehrerin Dona Delfina Pereira López, die er in seinem Bericht erwähnt. Zu jener Zeit war ich erst 9 Jahre alt. Ich besuchte die örtliche Dorfschule, 18 Kilometer von Fatima entfernt. Etwa um die Mittagszeit waren wir überrascht, Rufe und Schreie von der Straße her, die an der Schule vorbeiführt, zu hören. Die Lehrerin, eine gute, fromme Frau, obgleich nervös und leicht beeindruckbar, rannte als Erste hinaus auf die Straße. Wir Kinder rannten hinterdrein. Draußen schrien und weinten die Leute und zeigten zur Sonne, nicht auf die aufgeregten Fragen der Lehrerin achtend. Es war das große Wunder, dass man ganz deutlich vom Gipfel des Hügels sehen konnte, auf dem mein Dorf lag. Das Sonnenwunder, begleitet von allen seinen außergewöhnlichen Phänomenen. Es ist mir unmöglich zu beschreiben, was ich sah und fühlte. Ich schaute gebannt in die Sonne, die blasser schien und den Augen nicht wehe tat. Sie sah aus wie ein Ball aus Schnee, der sich um sich selbst drehte, und plötzlich schien es, als stürze sie bedrohlich im Zickzack zur Erde. Entsetzt rannte ich weg und versteckte mich unter den weinenden Menschen, die jeden Augenblick das Ende der Welt erwarteten. Neben uns stand ein Ungläubiger, der sich den ganzen Morgen über die Einfältigen lustig gemacht hatte, die sich nach Fatima aufgemacht hatten, nur um ein ganz gewöhnliches Mädchen zu sehen. Jetzt schien er wie gelähmt, seine Augen auf die Sonne richtend. Danach zitterte er von Kopf bis Fuß, erhob seine Arme und fiel auf die Knie in den Schlamm. Unsere liebe Frau anrufend. Die Menschen weinten und baten Gott um Verzeihung ihrer Sünden. Wir alle stürmten zu den beiden Kapellen des Dorfes, die bereits überfüllt waren. Während dieser langen Minuten des Wunders nahmen alle Gegenstände rings um uns sämtliche Regenbogenfarben an. Wir selbst sahen uns in Blau, Gelb, Rot und so weiter. Alle diese eigenartigen Phänomene verschlimmerten in Panik. Nach etwa 10 Minuten kehrte die Sonne, jetzt glanzlos und blass, an ihren Platz zurück. Als die Leute erkannten, dass die Gefahr vorüber war, brachen sie in Jubel aus und dankten und priesen unsere liebe Frau. Nach dem Sonnenwunder trat ein anderes Ereignis ein, das auf natürlichem Wege nicht zu erklären ist. Die vom Regen bis auf die Haut durchnässten Menschen sahen sich plötzlich vollkommen trocken. Die selige Jungfrau hatte ein weiteres Wunder gewirkt, um mit Nachdruck zu bestätigen, dass die Kinder die Wahrheit gesagt hatten. Niemand kann sich gegenüber dieser absolut klaren Tatsachen, die außerhalb jeglicher Naturgesetze liegen, verschließen. Hier sind alle angesprochen, die bereit sind, sich der Mühe zu unterziehen, wissenschaftlich, ohne philosophisches Vorurteil, diese Tatsachen zu untersuchen. Doch in dieser armen Welt wird es immer hochmütige und skeptische Menschen geben, die alles leugnen und alles so interpretieren, wie es ihrem schwachen und durch Leidenschaft getrübten Geist entspricht. Wir können dieses Kapitel nicht wirkungsvoller beschließen als mit den Worten von Don José Alves Correia da Silva, Bischof von Leiria. In seinem Hirtenbrief über die Erscheinungen lesen wir das Sonnenwunder vom 13. Oktober, über das die Zeitungen jener Zeit berichteten, war etwas Überwältigendes und beeindruckte alle aufs Tiefste, die das Glück hatten, Zeuge zu sein. Die Kinder hatten Tag und Stunde vorausgesagt. Die Kunde davon verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch ganz Portugal, und trotz des schlechten Wetters versammelten sich Tausende und Abertausende an jenem Ort. Zur Stunde der letzten Erscheinung durften sie Zeuge von der Huldigung der Sonne an die Königin des Himmels und der Erde sein, die heller erstrahlt als der Himmelskörper selbst in seinem Zenit aus Licht. Dieses Phänomen, das in keinem astronomischen Observatorium aufgezeichnet war, es konnte ja auch nicht sein, da es nicht natürlichen Ursprungs war, wurde von Menschen der verschiedensten Kategorien und Klassen bezeugt. Von Gläubigen und Ungläubigen, von Journalisten der großen Tageszeitungen und selbst von Menschen, die kilometerweit entfernt waren. Diese Tatsache macht jegliche Theorie von kollektiver Halluzination zunichte.
Ja, nach dem ersten Teil von diesen Erzählungen über den 13. Oktober 1917 und das Sonnenwunder mit dem Georges Inglin, wollen wir jetzt das Lied hören am 13. Mai vom Jugendchor Maria vom Sieg.
Interessant ist zu wissen, dass der Papst Pius XII. Das gleiche Sonnenwunder auch erlebt hat. Allerdings nicht im Jahr 1917, wie wir es gerade dann hören. Er schreibt: Ich habe das Sonnenwunder gesehen, das ist die reine Wahrheit, schreibt Pius XII. Das berühmteste Sonnenwunder geschah am 13. Oktober 1917 in Fatima, wo tausende Menschen es bezeugten. Die Jungfrau Maria hatte den Seherkindern dieses Wunder im Voraus angekündigt, damit es möglichst viele Menschen sehen und an ihre Botschaften glauben sollten. Tausende wurden dann Zeugen, als die Sonne tanzte und die verregnete Erde mit einem Mal trocknete. Pius XII. Schreibt, dass er das Sonnenwunder sah, als er wie üblich in den vatikanischen Gärten spazieren ging. Er sah es 1950 viermal und betrachtete es als Bestätigung seines Vorhabens, das Dogma von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel zu verkünden. Am 30. Oktober 1950 um 4 Uhr Nachmittag gelangte er im Garten zur Lourdes-Statue und wurde plötzlich ergriffen von einem nie gesehenen Phänomen. Die Sonne, die noch immer recht hoch stand, sah aus wie eine blasse, lichtdichte Kugel, die vollständig von einem Lichtkreis umgeben war. Er konnte auf die Sonne schauen, ohne die geringste Sorge. Es war eine sehr leichte, kleine Wolke davor. Die lichtdichte Kugel bewegte sich etwas nach außen, entweder sich drehend oder von rechts nach links und umgekehrt. Dasselbe sah er am 31. Oktober und am 1. November, dem Tag der Definition des Dogmas, und dann wieder am 8. November und danach nie mehr. An den übrigen Tagen versuchte der Papst zu sehen, ob sich die Erscheinung wiederhole. Doch vergeblich, ich konnte meinen Blick nicht einmal einen Moment lang auf die Sonne fixieren, meine Augen wären geblendet worden. Mit einigen wenigen Kardinälen und engen Mitarbeitern hatte Pius XII. Darüber gesprochen. Das Leben von Eugenio Bacelli war seit jeher eng mit der Jungfrau Maria verbunden. Seit seiner Kindheit gehörte er einer Kongregation von der Himmelfahrt Mariens an. Seine Primiz feierte er vor dem Bild der Maria Salus Populi Romani in Santa Maria Maggiore in Rom, und seine Bischofsweihe in der Sixtinischen Kapelle fiel auf den ersten Erscheinungstag in Fatima, den 13. Mai 1917. Als Papst erkannte er 1940 die Erscheinungen von Fatima an und weihte 1942 die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens. Mit der Seherin Lucia von Fatima sprach er oft und kannte als erster Papst auch das dritte Geheimnis von Fatima, das Papst Johannes Paul II. Später veröffentlichte. Soweit das Zeugnis vom Papst Pius XII.
Danke vielmals, Herr Inglin, für die Erläuterungen zum heutigen 13. Oktober.
Danke.
Ja, wir möchten jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern Gelegenheit geben, mit Ihnen zu reden. Sie könnten jetzt anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Nummer 043 501 22 22, falls Sie gerne möchten mit dem Herrn Inglin über das Wunder von Fatima reden. Er ist ja der Präsident vom Fatima-Weltapostolat in der Deutschschweiz. Und bis jemand anruft, Herr Inglin, habe ich gerade noch eine Frage. Wir haben ja hier in unserer Kapelle in Adliswil, es ist ja eine Fatima-Kapelle, haben wir eine Fatima-Mutter Gottes und auch Reliquien. Und die Reliquien, könnten Sie uns erklären, wer in diesen Reliquien ist und von wem Sie die bekommen haben?
Ja, die habe ich bekommen vor 2 Jahren anlässlich von einer Sitzung vom internationalen Vorstand. Und zwar von der Vizepostulatorin von der Selig- und Heiligsprechung von der seligen Jacinta und seligen Francisco. Ich habe dann die eigentlich postwendend mitgenommen nach dieser Sitzung im November vor 2 Jahren und habe sie gerade können hier abgeben zur Einweihung von der Kapelle. Und es dürfte sicher interessieren, das sind die einzigen Reliquien, also von der seligen Jacinta und vom seligen Francisco, die es in der Schweiz gibt. Ein Besuch würde sich also bei diesen Seligen sicher lohnen.
Genau, also da möchte ich alle ganz herzlich einladen, mal vorbeizukommen. Es sind schon viele von unseren Hörerinnen und Hörern vorbeikommen, um unsere Fatima-Kapelle anzuschauen. Aber ganz viele fehlen noch und sie sind also herzlich jederzeit willkommen. Wie gesagt, Sie können jetzt anrufen, wenn Sie mit dem Georges Inglin möchten reden, 043 501 22 22. Grüezi wohl.
Ja, grüezi Herr Inglin, da ist Esther Buch. Herr Inglin, so viele sagen, das dritte Geheimnis ist veröffentlicht. Andere sagen, nein, es ist doch noch nicht veröffentlicht oder es ist doch teilveröffentlicht. Könnten Sie es uns wiederholen, wenn Sie sagen, es ist ja veröffentlicht?
Ja, grüezi Frau Rauch, ich glaube, wir können die
auch. Ja, wir können die
auch. Ich sage sehr gerne etwas zu dem. Die offizielle Haltung vom Vatikan ist ganz klar. Das dritte Geheimnis ist veröffentlicht, und zwar ganz. Es ist aber jetzt, gerade in den letzten paar Wochen, ein neues Buch rausgekommen, wo der Titel auf Deutsch hat, Lucia unter dem Blick Marias. Und dort drinnen, ich glaube, es ist auf der Seite 267, dort gibt es tatsächlich eine Weiterung von dieser ganzen Angelegenheit, drittes Geheimnis. Weil nämlich die Schwester Lucia in der Biografie, die geschrieben worden ist, dort festhält, dass sie weitere Details könnte oder könnte hat. Und die sind in diesem Buch festgehalten. Es wird aber jetzt zu weit führen, das ausführe. Ich kann allerdings verweisen auf die Homepage fatima.ch. Dort drinnen haben wir den Artikel abgedruckt, und zwar auch genau den Text, der in diesem Buch steht. Es ist eine sehr interessante Weiterung, die aber eigentlich nicht tangiert, was jetzt Kille zum dritten Geheimnis gesagt hat. Das ist einfach noch eine weitere Interpretation, die eigentlich Klarheit gibt, dass wir in einer sehr gefährliche Zeit leben.
Danke vielmals, Herr Inglin.
Bitte, ist gern geschehen.
Ja, wir haben jemanden am Telefon. Grüezi.
Grüezi wohl. Ich hätte eine Frage an Herrn Inglin. Herr Inglin, wissen Sie, wie die Haltung der heutigen politischen Behörden in Portugal in Bezug auf Fatima ist?
Das ist mir nicht bekannt, aber es ist natürlich ganz klar, Fatima ist für Portugal sehr ein wichtiger Ort, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und diesbezüglich kann man annehmen, dass eigentlich die politischen Behörden soweit schon einverstanden sind mit dem, was in Fatima passiert. Zumal ja an jedem 12., 13. Hunderttausende von Pilgern nach Fatima ziehen. Das ist ja auch heute wieder der Fall gewesen.
Aber die Regierung ist sozialistisch, oder?
Die ist sozialistisch, das stimmt.
Ja, ja, ja.
Aber das heisst ja nicht, dass sie jetzt irgendwie dagegen sind.
Das stimmt, ja. Gut, danke schön.
Ist gern geschehen. Gleichfalls, merci.
Ja, Sie können immer noch anrufen. Haben Sie noch eine Frage vielleicht an Georges Inglin über das Fatima-Wunder? 043 501 22 22. Ja, da haben wir gerade wieder jemanden, der anruft. Grüezi wohl.
Hallo.
Ja, grüezi.
Grüezi. Da ist Friedlos.
Ja, grüezi.
Ja, ich hätte Herr Inglin noch etwas fragen. Ich habe mal das Büchlein von Fatima mit heim. Und jetzt hätte ich eigentlich noch gerne bestellt, wenn es ging. Ich weiß nicht, ob er die immer noch hat, oder?
Ja, Frau Friedlos, ich nehme an, das ist dort, wo drauf steht, die Botschaft von Fatima aktueller denn je.
Ja.
Wenn Sie uns die Adresse angeben, dann ich Ihnen gerne so ein Büchlein schicken.
Nein, ich hätte eigentlich noch gerne, also vielleicht Sie,
ja.
Ich
möchte
noch verschenken.
Ja, sehr gut. Das machen wir sehr gerne. Wir können Ihnen auch 10 Stück schicken. Kein Problem.
Ja, wir haben ja Ihre Telefonnummer und dann können wir auch die Adresse finden und Ihnen das schicken.
Ja, Friedlos. Ida, Bodenhofstrasse,
27, 88,
53, Altendorf.
Das ist sehr gut. Danke.
Dankeschön, ja. Ja, ich habe schon lange studiert. Wie kann ich das machen? Das ist gerade eine Möglichkeit.
Ja, das ist gut. Danke vielmals.
Ich werde bei dieser Gelegenheit natürlich alle Hörerinnen und Hörer willkommen heißen, wenn Sie irgendwie Literatur wollen, dass Sie das bei Radio Maria bestellen. Sie wissen ja sicher, dass der Programmdirektor, der Pfarrer Thomas Rellstab, auch der geistliche Leiter ist von dem Fatima-Apostolat. Und wir haben viele Schriften hier und wenn Sie irgendetwas wollen, können Sie das ungeniert hier bestellen.
Genau. Ja, wir kommen schon zum Ende von unserer Stunde, Herr Inglin. Also vielleicht wollen Sie uns zum Abschluss noch etwas auf den Weg mitgeben.
Ja, ich möchte einfach so viel sagen. In der heutigen Zeit, wenn ein Sonnenwunder würde passieren, hätte man vermutlich wieder genau die gleichen skeptischen Stimmen, die wieder sagen, das ist eine Massensuggestion oder was immer. Ich glaube nicht, dass die heutige Zeit mehr bereit wäre, so ein Wunder zu akzeptieren. Aber nichtsdestotrotz, es ist unbedingt wichtig, dass wir einfach realisieren, was das bedeutet. Das ist eine eindeutige Warnung an die Menschheit, umzukehren. Und man darf ja nicht nur das Sonnenwunder vor Augen haben, sondern die Aufforderungen von der Mutter Gottes beten täglich den Rosenkranz. Und damit möchte ich eigentlich die Sendung beenden.
Danke vielmals für den Tipp und wir tun das ja schon durchführen da bei Radio Maria. Wir beten ja immer wieder den Rosenkranz und haben jetzt auch ganz viele Rosenkranz eingekauft und verschickt unseren Hörer und Hörerinnen und hoffen auch, dass sie das weitergeben, Leute, die den Rosenkranz noch nicht kennen. Danke vielmals, Herr Inglin.
Gern geschehen.
Und einen gesegneten Tag noch.
Jedenfalls.
Gepriesen sei die heilige und unbefleckte Empfängnis der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. O Maria, mögen alle Nationen deinen heiligen Namen preisen, möge die ganze Erde dein unbeflecktes Herz anrufen und Lob preisen.